Auch von mir nochmal guten Morgen. Ich glaube, jeder von uns kennt den Gedanken, ich habe das nicht verdient. Oder? Wir kennen diesen Gedanken, ich habe das nicht verdient. In zweierlei Hinsicht. Entweder nach dem Motto, ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Vielleicht die Mutter, die sich ihre Kinder anguckt und sagt, ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden, dass meine Kinder mir so ungehorsam sind. Oder in der Hinsicht, ich habe das nicht verdient, weil ich kann das unmöglich annehmen. Vielleicht ein Geschenk, das man bekommen hat, was so groß und so gewaltig ist, dass man sich sagt, nee, ich kann das unmöglich annehmen, ich habe das einfach nicht verdient. Und diese Aussage, dieser Gedanke, ich habe das nicht verdient, der ist mir in den Kopf gekommen, als ich den Text, den Markus eben vorgelesen hat, gelesen habe. Und so habe ich die Predigt heute Morgen auch unter diesen Satz mal gestellt. Ich habe das nicht verdient. Wir haben in den letzten zwei Wochen schon gehört, dass in Jerusalem bei Nehemia in dieser Zeit ein großer geistlicher Aufbruch im Gange ist und dass das Volk Israel das Wort Gottes hört, dass sie das Gesetz hören und dass es was mit ihnen macht, dass es an ihnen arbeitet, dass das wirkt. Und wir haben letzte Woche davon gehört, Simon hat gepredigt darüber, dass das Laubhüttenfest eingeführt wurde und sie haben davon gelesen und haben das umgesetzt und haben das getan. Und gerade in diesem Kapitel, Nehemia 8 bis 10, wird so deutlich, dass das Wort Gottes neu entdeckt wird von ihnen, dass sie das Gesetz lesen und dass sie es hören und dass es wirklich an ihren Herzen arbeitet. Und so kommt es dann zu einem großen Versöhnungstag, zu einem großen Sündenbekenntnis. Nicht den Versöhnungstag, den die Bibel sonst so beschreibt, also es ist ein anderes Datum, aber ein großes Sündenbekenntnis, was ausgerufen wird. Und davon haben wir eben gehört. Das sah so aus, dass sie verschiedene Ausdrucksformen hatten, auch äußerlich, dass sie zum Beispiel gefastet haben, ja, und dass sie diesen Trauersack angezogen haben, also so dunkle Kleidung, die sie dann anhatten, womit man eine Form der Buße, eine Form der Trauer oder auch der Unterwerfung ausgedrückt hat gegenüber Gott. Und sie haben sich Erde auf den Kopf gestreut. Ich weiß nicht so ganz genau, was es bedeutet. Es ist auch ein Zeichen der Betroffenheit oder Unterwerfung wahrscheinlich. Wir kennen vielleicht den Ausspruch Asche auf mein Haupt, der so ein bisschen vergleichbar damit wäre. Ja, also es waren äußerliche Dinge, die sie getan haben, die zu diesem großen Sündenbekenntnis gehört haben. Dieses Sündenbekenntnis war aber eigentlich in erster Linie von den Israeliten nur. Sie haben sich ganz bewusst abgesondert von den Fremden, mit denen sie zusammengelebt haben zu der Zeit. Und dann heißt es in Vers 2, sie bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter. Das Sündenverständnis damals war ein bisschen anders als unseres heute. Wir denken ja sehr, sehr individuell, ja, jeder von uns hat so seine Sünde und jeder macht es mit sich selbst aus so ein bisschen. Damals war es so, dass Sünde ganz schnell das ganze Volk auch immer betroffen hat. Und wir sehen das im ganzen Alten Testament, dass die Sünde der Väter, der Vorfahren von den Israeliten immer Konsequenzen gebracht haben, die bis in ihre Zeit hineingereicht hat. Also das Sündenverständnis war ein bisschen anders. Wie hat dieses Sündenbekenntnis stattgefunden? Wir haben davon gelesen eben, dass sie dort standen und dass sie 3 Stunden das Gesetz gelesen haben oder gehört haben und dass sie dann 3 Stunden ihre Sünden, ihre Verfehlungen bekannt haben und sich dann anschließend vor Gott voller Ehrfurcht und Dankbarkeit niedergeworfen haben. Und ich musste natürlich, als ich das mit den 3 Stunden gehört habe, musste ich auch an meinen Freund Michael Kortmann denken, der ja immer sagt, ich darf über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Und habe gedacht, vielleicht müssen wir unsere gottesdienstliche Praxis etwas ändern. Und deswegen habe ich mich auch gesetzt übrigens heute. Genau, und damals war es aber so, dass sie 3 Stunden lang wirklich das Wort Gottes gehört haben und dann 3 Stunden lang ihre Sünden bekannt haben. Und ich finde, daran wird deutlich, dass es ihnen sehr ernst war. Ich weiß nicht, wann ihr das zum letzten Mal gemacht habt, 3 Stunden Bibel gelesen am Stück und 3 Stunden anschließend über eure Sünden, über eure Verfehlungen nachgedacht und dann auch die ganz bewusst vor Gott gebracht. Also es ist schon was, was ihnen sehr, sehr ernst war damals. Und ich glaube, wir finden 4 Schritte, die das ausgemacht haben, ja, die zu diesem großen Sündenbekenntnis gehörten und die damit einhergingen. Und ich habe euch diese Schritte mal versucht, in 4 Wörter einfach zu formulieren. Und das erste ist, hören. Sie haben von Gottes Geboten gehört. Sie haben an Gottes Wort, Gottes Gesetz gelesen und haben von ihren Vorfahren gehört, haben von deren Versagen gehört, haben davon gehört, was Gott ihnen versprochen hat. Ja, sie haben gehört. Ich glaube, diese Schritte gelten übrigens für uns genauso. Das heißt, auch wir müssen die Gedanken Gottes kennenlernen und müssen Gottes Wort hören oder lesen. Es ist wichtig, damit wir die Maßstäbe Gottes an unser Leben anlegen können und sehen können, wie funktioniert Leben überhaupt. Das Zweite, was sie getan haben, nachdem sie gehört haben, ist erkennen. Sie haben erkannt. Sie haben erkannt, dass sie genauso wie ihre Väter, wie ihre Vorfahren gesündigt haben und dass sie Gottes Gebote missachtet haben. Und auch das ist was, was bei uns genauso der Fall sein muss. Wenn ich mein Leben aufrichtig mit Gottes Wort vergleiche und mit Gottes Gedanken vergleiche, werde ich ganz schnell zu dem Punkt kommen, dass ich erkenne, da ist irgendwas falsch. Dass ich erkenne, da ist Sünde. Ja, da ist Sünde in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Da ist Sünde in meinem ganzen Leben. Sie sind aber nicht da stehen geblieben bei dem Erkennen, sondern sie haben bekannt. Sie kamen zum Bekennen. Und sie bekennen ihre Verfehlungen. Und auch das ist was bei uns genauso gilt. Wenn wir unsere Sünden nur erkennen, dann bringt uns das noch nicht weiter. Sondern wir müssen sie bekennen. Wir müssen sie ins Reine bringen vor Gott und vielleicht auch vor anderen Menschen. Und das Vierte, was sie dann getan haben, nachdem sie die ersten drei Schritte durchlaufen haben, ist, sie haben angebetet. Sie haben sich gebeugt und angebetet. Sie haben erkannt, dass die Vergebung Gottes allein aus Gnade geschehen ist. Dass Gott sie am Leben erhält, allein aus Gnade. Und das ist genau exakt das Gleiche für uns auch, dass wir erkennen müssen, wir haben seine Vergebung nicht verdient und trotzdem schenkt er uns seine Vergebung. Trotzdem bekommen wir unverdiente Gnade. Und die Schlussfolgerung, die ganz logische Schlussfolgerung ist daraus, dass wir ihn anbeten dafür, dass wir ihm dankbar sind dafür, dass wir ihm Ehre geben. Diese vier Punkte stehen ganz am Anfang von diesem Gebet und von diesem Text und münden dann in einem Gebet weiter, was sie sprechen. Und dieses Gebet ist ja sehr lang, wie wir gerade auch schon gesehen haben. Es umfasst von den Versen 4 bis 37 oder 5 bis 37, je nachdem, wie man das staffelt. Und in diesem Gebet wird die ganze Geschichte Israels aufgerollt. Und eigentlich fand ich, als ich diesen Text gelesen habe, fand ich den schon so sehr interessant und bewegend, zu sehen, wie Gott mit seinem Volk durch die Geschichte geht. Und Geschichte war damals für die Israeliten von ganz großer Bedeutung. Geschichte, Gottes Geschichte mit seinem Volk, war identitätsstiftend. Das war das, worauf sie sich immer wieder berufen haben, was man im Alten Testament durchweg findet. Und deshalb betonen sie in diesem Gebet auch immer wieder ihre Geschichte. Ja, rollen alles nochmal auf, was in der Vergangenheit war. Und diese ganze Geschichte ist geprägt davon, dass sie etwas bekommen haben, was sie eigentlich nicht verdient hatten. Ja, diese ganze Geschichte ist geprägt von einem Wort, was man mit Gnade ausdrücken könnte. Und deshalb betonen sie in ihrem Gebet auch immer wieder, was diese Gnade Gottes, was von Gott ausgeht, was Gott für Gnade geschenkt hat. Und wir gucken uns dieses Gebet mal an. Ganz auffällig in dem Gebet ist, dass es immer wieder heißt, du Herr. Oder auch nur du. Ja? Immer die Betonung auf Gott. Und da sagen sie zum Beispiel, du Herr bist der Schöpfer von allem und über alles. Ja, Gott hat alles, was wir hier sehen, ins Dasein gerufen. Aus freien Stücken. Nicht, weil er uns irgendwie brauchte. Nicht, weil er die Welt brauchte oder weil er die Menschheit brauchte. Manche Leute sagen, Gott hätte den Menschen erschaffen, damit er etwas hat, was er lieben kann. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Gott ist völlig unabhängig von uns und er hat auch bevor es uns gab, schon existiert und er war weniger zufrieden, er war genauso zufrieden, wie er das jetzt auch ist. Ja? Wir machen ihn nicht glücklicher und auch die Schöpfung macht ihn nicht glücklicher. Auch wenn wir das vielleicht manchmal denken. Aber Gott ist so beständig, dass er geschaffen hat und zwar einzig und allein, weil er das wollte. Nicht, weil er das brauchte, sondern einfach, weil er das wollte. Und es ist ihm alles unterstellt und es kommt alles an sein Ziel. Alles, was er will, geschieht und alles ist ihm unterworfen. Er ist Herr über alles. Über jedes Leben, über dein Leben, über mein Leben, über jedes Leben, was im Himmel und auf der Erde existiert. Und jeder muss sich vor diesem Gott beugen. Das war für die Israeliten ein ganz besonders wichtiger Punkt, ja, dass sie bei der Schöpfung anfangen und sagen, ja, du bist Herr über alles, du stehst über allem. Dann gehen sie weiter durch die Geschichte und sagen, du hast Abraham erwählt, einen Bund mit ihm geschlossen und diesen treu erfüllt. Gott hat Abraham als einen treuen Mann auserwählt. Allerdings hat er vorher seine Treue gar nicht beweisen können. Gott hat ihn auserwählt und hat ihm Verheißungen gemacht, hat gesagt, ich schenke dir eine große Nachkommenschaft, ich schenke dir ein Land, ja, ich schenke dir viel Wachstum, eine große Nachkommenschaft, wie gesagt. Aber Abraham hat vorher seine Treue gegenüber Gott nicht bewiesen. Im Nachhinein wird deutlich, dass Abraham treu gewesen ist, ja, und dass Abraham Gott geglaubt hat. Aber das war nicht die Grundvoraussetzung, warum Gott ihn auserwählt hat. Und Gott erfüllt seine Verheißung und Gott schenkt Abraham Nachkommen und tut dieses Wunder. Ja, viele von euch wissen das. Er ist 100 Jahre alt, seine Frau ist 90 Jahre alt und sie gebärt noch einen Sohn. Und aus diesem Sohn, Isaak, entsteht das große Volk Israel. Das Volk, in dem Gott das ganze Alte Testament über seine Geschichte schreibt, mit dem Gott seine Geschichte schreibt. Und bis heute hat Gott Abraham einen Namen gemacht, sowohl im Judentum als auch im Christentum. Das ist eine ganz zentrale Figur, aus der letztendlich Gottes Geschichte entsprungen ist. Und wenn man guckt, der Stammbaum Jesu geht zurück bis auf Abraham, sogar im Matthäus-Evangelium, ja, um diese Geschlossenheit zu symbolisieren. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Und trotz vieler Enttäuschungen hat er ihn im Laufe der Zeit, über die Jahre erfüllt und hat nicht enttäuscht. Und so kam es dann, dass das Volk Israel entstanden ist und dass Gott seine Geschichte mit diesem Volk Israel geschrieben hat. Aber das Volk Israel, das wissen wir auch, ist in der Sklaverei gelandet. Und das Nächste, was Gott getan hat, ist, du Herr hast aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und auch da gilt wieder, Gott hat sie nicht befreit, weil sie so toll waren oder weil sie irgendwas geleistet haben, sondern Gott hat sie befreit, weil er es wollte. Sie waren Sklaven in Ägypten und sie waren da voller Elend und Gott hat ihr Elend gesehen und hat sich überlegt, ich schicke Mose dahin und Mose soll beim Pharao vorsprechen und ich werde das Volk aus der Sklaverei befreien. Und er hat viele, viele Wunder getan und viele Zeichen getan, um dann schlussendlich irgendwann das Volk ausziehen zu lassen. Und auch auf dem Weg aus diesem Land Ägypten raus hat Gott noch dieses Riesenwunder getan, dass sie durch das Meer gelaufen sind, dass er das Meer geteilt hat vor ihren Augen und sie trockenen Fußes da durchmarschiert sind. Sie haben also eine Wahnsinnsbefreiung erlebt eigentlich an dieser Stelle aus der Sklaverei in Ägypten. Und ich glaube, man kann, wenn man sich das mal anguckt, wie geballt das ist, kann man Gott, glaube ich, kaum mehr in Action sehen als an dieser Stelle, wo er so viel Wunder tut, ja, wo er so viel bewirkt und dann dieses Meer teilt. Und ich finde es krass, wenn man sich in Gottes Perspektive da mal versetzt, dass Gott das ja alles tut, obwohl er weiß, dass im nächsten Moment oder einige Zeit später sein Volk ihm den Rücken zukehren wird und sein Volk sagen wird, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, sein Volk ihn verachtet und einfach missachtet, links liegen lässt. Gott tut das in diesem Wissen und er tut es trotzdem. Ja, trotzdem befreit er dieses Volk. Und ich glaube, das ist für uns genau das Gleiche, was Gott mit uns macht. Gott weiß, was wir alles noch tun werden in unserem Leben. Und Gott wusste auch, als er Jesus ans Kreuz schlagen lassen hat, was wir noch alles tun werden in unserem Leben. Wie oft wir ihm noch die kalte Schulter zeigen werden, wie oft wir ihm noch den Rücken zukehren werden. Gott war sich absolut im Klaren darüber und trotzdem hat er durch seine Gnade Jesus an das Kreuz schlagen lassen, hat für unsere Sünden sterben lassen und hat geschenkt, dass wir sein Evangelium annehmen dürfen. Ich finde diesen Gedanken einfach bewegend, ja, aber wir vergessen das oft, weil wir uns nur aus unserer Perspektive dem nähern können. Aber Gott hat einen größeren Blick und Gott sieht diese Dinge schon. Und dieses trotzdem, dass er das trotzdem tut, finde ich beeindruckend. Gott geht weiter mit seinem Volk und er hat sie durch eine Wolken- und durch eine Feuersäule geleitet. Gott hat ihnen also den Weg gezeigt und hat sie ganz klar geführt. Und ich habe mir gedacht, ich hätte mir gewünscht, glaube ich, schon oft in meinem Leben, dass ich eine Wolkensäule oder eine Feuersäule vor mir hätte, die mich führt und die mir so eindrücklich zeigt, wo der Weg Gottes hingeht. Ja? Und vielleicht geht es euch auch so. Und sie haben das erlebt. Tagsüber durften sie sehen, wie diese Wolkensäule vor ihnen hergezogen ist und nachts durften sie sehen, wie diese Feuersäule vor ihnen hergezogen ist. Also Wahnsinn, was sie da gesehen haben. Gott sorgt sich aber auch um andere Dinge und zwar schenkt er ihnen zuverlässige Gebote und gute Ordnungen. Und auch diese Geschichte, wenn man sich die mal anguckt, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Da ist Gott und er steigt auf diesen Berg Sinai herab und dieser Berg, der ist am Rauchen, der ist am Beben, da ist ein Donner, da ist ein Blitz, da ist richtig Theater, ja, da geht's richtig ab und keiner darf sich diesem Berg nähern, weil sobald sich jemand dem Berg nähern würde, würde er sterben und er gestattet Mose und später auch Aaron, dass sie sich dem Berg nähern dürfen. Und das Volk steht davor und sieht das alles. Sie sehen, dass dieser Berg so bebt und sehen, dass Gott herabkommt auf diesen Berg. Und Gott schenkt ihnen dort den Schatz seiner Gebote. Der weiß, wie Leben funktioniert, der Einzige, der weiß, wie Leben funktioniert, weil er es erschaffen hat und weil er den Überblick hat, der schenkt seine guten Gedanken, der schenkt seine guten Gebote, damit das Leben von den Menschen gelingen kann, damit das Leben von seinem Volk gelingen kann. Und das durften sie erleben. Weiter geht er mit ihnen und versorgt sie. Er hat sie mit Brot und mit Wasser versorgt. Mit Brot vom Himmel und Wasser aus dem Felsen. Ja. Das Volk Israel steht in der Wüste und sie haben mal wieder Hunger und sie haben Durst. Und Gott sieht sie und sie schreien zu Gott, beziehungsweise erst klagen sie Mose an. Und er kommt zu Gott und Gott sagt zu Mose, ich werde Brot vom Himmel regnen lassen. Und sagt zu Mose, nimm deinen Stab und hau auf den Felsen und dann kommt Wasser da raus und es fließt und sie dürfen trinken und werden satt. Gott versorgt sie also, ja, durch diese Zeit hinweg. Und Gott hat ihnen befohlen, das Land einzunehmen, das er ihnen schenken wollte. Auf diesem ganzen Weg, den Gott mit ihm geht, geht es alles hin auf das Land Kanaan. Das Land, was er schon zu Abrahams Zeiten seinem Volk verheißen hat und was er schon Abraham verheißen hat. Ja. Und er steht zu seinen Versprechen und sie stehen vor diesem Land und senden Kundschafter rein und Gott will ihnen dieses Land geben und gestattet es ihnen, sagt, zieht ein und sie stehen da und Gott hat sie geführt und Gott hat für sie gesorgt und Gott hat alles bereitet und sie stehen vor diesem Land, aber obwohl Gott so viel für sie getan hat, obwohl sie das alles erlebt haben, kommt es trotzdem zu dem großen menschlichen Aber. Und das wird in dem Text so gut deutlich. Da heißt es dann zwischendurch, sie aber. Ja? Oder es wird so eine Gegenüberstellung gemacht, einfach sie aber. Und ich habe das mal umschrieben mit deine Leute aber. Weil ich glaube, dass wir nicht weit weg sind von dem, was die Israeliten immer so machen. Deine Leute aber gehorchten dir nicht, sondern wurden hochmütig und trotzig. Obwohl sie gerade all diese unverdienten Dinge geschenkt bekommen haben, obwohl sie gerade so Großes erlebt haben, überlegen sie sich, nee, wir machen unser eigenes Ding. Wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er soll sich raushalten aus unserem Leben. Wir brauchen dich nicht, Gott. Lass uns einfach in Ruhe. Wir machen schon unser Ding. Und dabei verachten sie den, der eigentlich es gut mit ihnen meint. Und der eigentlich auch gerade bewiesen hat, dass er es gut mit ihnen meint und dass er alle Macht hat. Und der bewiesen hat, dass er sie liebt. Sie erklären dem die Unabhängigkeit, für den sie eigentlich gemacht sind. Und sie kehren dem den Rücken zu und missachten seine Gebote, der will, dass ihr Leben gelingt. Das ist das, was sie tun an dieser Stelle. Und sie gehen noch weiter. Und zwar heißt es im Text, dass sie nicht deiner Wundertaten gedachten. Und sie nahmen das Land nicht ein. Ja. Bei allem, was sie erlebt haben, muss man sich das mal vorstellen. Diese Situation ist ja Wahnsinn. Also, die stehen vor diesem Land und es ist völlig unverständlich, dass sie da nicht reingehen. Dass sie sagen, wir haben gerade eigentlich alles erlebt hier, ja, was Gott getan hat. Diese ganzen Dinge, die wir gerade aufgelistet haben, das haben wir alles erlebt, alles miterlebt. Aber wir stehen vor dem Land und wir gehen nicht rein. Weil da soll es irgendwelche Riesen geben. Irgendwelche Leute, die besonders groß sein sollen, besonders stark sein sollen und irgendwelche Leute, die wir vielleicht nicht überwältigen können. Sie vergessen bei all dem, dass sie unglaubliche Wunder gesehen haben. Wenn man sich da nochmal kurz vor Augen führt, ja, sie standen an diesem Berg Sinai und haben gesehen, wie das Ding geraucht und gebebt hat. Sie haben gesehen, was da abging. Und sie haben das Brot vom Himmel bekommen, jeden Tag. Und haben gesehen, wie aus diesem Felsen Wasser geflossen ist. Und sie sind durchs Meer gegangen und müssten sich eigentlich zurückerinnern können daran, dass sie miterlebt haben oder mitgekriegt haben, dass sie neben dieser aufrechten Wasserwand standen und sie trockenen Fußes durchs Meer gelaufen sind. Das alles haben sie erlebt. Was müsste denn noch mehr passieren, damit sie ihrem Gott vertrauen? Was müsste man denn noch mehr sehen, es wär doch der Wahnsinn, wenn wir sowas sehen würden, oder? Und trotzdem gehen sie nicht rein. Trotzdem haben sie Angst. Trotzdem vergessen sie all das, was war, lassen das hinter sich und wollen lieber jemand stattdessen, der mit ihnen wieder zurück nach Ägypten geht, in die Sklaverei. Das ist ihr Wunsch, ja. Sie wollen sogar jemanden an die Spitze setzen, wollen jemanden wählen, der sie wieder zurück nach Ägypten führt. Sie vertrauen Gott nicht, sie hören nicht auf ihn, sie lehnen ihn einfach ab und sie lehnen damit auch das geschenkte Land ab. Und Gott könnte sich sagen, wisst ihr was, ich habe sowas von die Schnauze voll. Es ist, ja, wenn ihr mich so ablehnt und wenn ihr mir so wenig Vertrauen schenkt, obwohl ich immer wieder bewiesen habe, dass ich so gut bin, dann reicht's mir hier mit euch. Und dann kommt eine Aussage in Vers 17, ich weiß nicht, ob die euch eben aufgefallen ist, als wir es gelesen haben, die sagt, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast sie nicht verlassen. Ich finde diesen Vers ganz stark. Trotz der Verachtung des Volkes bildet Gott einen Kontrast mit diesem Du aber. Ich glaube, jeder von uns hätte längst die Biege gemacht. Jeder von uns hätte längst gesagt, nee, das reicht mir. Die sollen ohne mich weitergehen, die sollen ihr Ding ohne mich machen, lasst mich einfach in Ruhe. Ich musste so darüber nachdenken, wenn ich zum Beispiel jemand immer wieder was schenken würde oder öfters, ja, Geschenke machen würde, teure Geschenke machen würde und ich gebe der Person das Geschenk und die Person nimmt es dankend an und spiegelt mir aber im nächsten Moment, Daniel, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben eigentlich. Dann würde ich meine Geschenke sehr schnell einstellen, glaube ich. Und dann würde ich auch mit dieser Person nichts mehr zu tun haben wollen. Gott ist da anders. Der hat eine Wahnsinnsgeduld für seine Leute. Und das, obwohl er am allerwenigsten davon profitiert. Obwohl er selbst eigentlich keinen Nutzen davon hat. Ja? Er braucht sie nicht. Er braucht uns auch nicht. Und er hat auch mit uns eine Wahnsinnsgeduld. Und trotzdem entscheidet er sich immer wieder aus reiner Gnade, aus reiner Treue auch zu seinem Versprechen und zu seinem Volk, dass er weitergeht mit ihnen. Und diese Gnade und diese Barmherzigkeit, die Gott schenkt, die wird noch größer, wenn wir uns Vers 18 angucken. Vers 18 sagt, sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat und große Lästerung verübten. Gott bekommt von seinem Volk nicht nur Missachtung, ja, so in dem Sinne von, hey, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, lass uns einfach in Ruhe, lass uns einfach in Frieden, sondern er bekommt sogar öffentliche Verachtung. Es ist die reinste Provokation und Lästerung, was sie da machen. Der Gott, der sie gerade aus Ägypten befreit hat, gerade aus der Sklaverei befreit hat, ihnen Gesetze gegeben hat, ihnen viel Gutes geschenkt hat, der Gott wird verachtet von ihnen, indem sie ihren Schmuck zusammenschmeißen und kurz nach der Gesetzgebung einfach sagen, okay, dieses goldene Kalb, was wir uns jetzt daraus gemacht haben, das ist unser Gott. Und das ist der, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der uns aus der Sklaverei geführt hat. Und es ist viel zu weit, was sie hier machen. Ja, es geht viel zu weit. Und eigentlich müsste Gott auch an dieser Stelle spätestens da sagen, nee, das geht gar nicht. Ihr verachtet mich öffentlich. Aber trotzdem hat er sie nicht verlassen und trotzdem schenkt er ihnen weiterhin sein Erbarmen. Er sorgt für sie, er führt sie, er schenkt Wunder. Und gegenüber diesem, sogar als sie sich ein gegossenes Kalb gemacht haben, sogar als, ja, dem gegenüber setzt Gott dann ganz viele Dinge, die er getan hat. Und auch der Schreiber hier setzt ganz viel dem gegenüber. Da heißt es immer wieder, du hast sie nicht verlassen, Vers 19. Du hast deinen guten Geist gegeben. Du hast ihnen Manna und Wasser gegeben. Du hast sie 40 Jahre in der Wüste versorgt und sie entbehrten nichts. Du hast ihnen Völker und Königreiche gegeben. Du hast ihre Söhne zahlreich werden lassen. Du hast sie in das verheißene Land gebracht. Du hast die Kanaaniter und ihren ganzen Besitz in ihre Hand gegeben. Und diesen sogar als stellt Gott ein Ich tue oder ja oder du hast, er hat getan gegenüber. Und ich finde das beeindruckend, finde das Wahnsinn, ja, dass Gott so mit den Israeliten umgegangen ist und so auch mit uns umgeht. Sogar als wir gesündigt haben, sogar als wir ihm den Rücken zugekehrt haben, hat er trotzdem weitergemacht mit uns. Trotzdem ist er treu geblieben. Und am Ende von Vers 25 heißt es, dass sie fett waren und dass sie das Land eingenommen haben. Und dann ganz am Ende heißt es, dass das durch deine große Güte geschehen ist. Und ich finde, das fasst es gut zusammen. Ja? Die Begründung von Gottes Handeln liegt zu 100% in seiner großen Güte und zu 0% in dem, was das Volk verdient hat. Auch das können wir ganz einfach 1:1 übertragen auf uns. Gottes Handeln in unserem Leben, Gottes Handeln an uns, liegt zu 100% an seiner Güte und an seiner Gnade und zu 0% an dem, was wir verdient haben. Und als sie im Land Kanaan angekommen sind und eigentlich alles gut ist, sie sich wohlfühlen, sie Gottes Handeln, wie gerade beschrieben, ganz einzigartig erlebt haben und es eigentlich nicht besser sein könnte, dann kommt in Vers 26 wieder dieses große menschliche Aber. Wieder heißt es, aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen. Und sie verübten große Lästerung. Und auch hier sehen wir wieder ein zutiefst menschliches Verhalten, glaube ich. Der Mensch genießt die Gnade Gottes und es geht ihm gut. Und im nächsten Moment sagt der Mensch, weißt du was, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, lass mich einfach in Ruhe. Gott und seine Worte spielen auf einmal keine Rolle mehr im Leben eines Menschen, dem es besonders gut geht, ja, der ihn irgendwie nicht zu brauchen meint. Und Gott spielt keine Rolle mehr oder vielleicht, wenn überhaupt, noch eine Nebenrolle. Ich glaube, dass wir das oft im eigenen Leben so sehen müssen und dass wir das auch oft im Leben von anderen sehen und auch in der Gesellschaft sehen. Sobald man nicht weiter weiß, sobald man irgendwie Not empfindet, schreit man zu Gott. Sobald irgendwas nicht klappt, sagt man, ja, hier, Gott, kannst du mir nicht irgendwie helfen, ja? Tu doch was. Und Gott tut ja auch oft was und das Leben läuft vielleicht wieder. Und wenn unser Leben läuft, dann sind wir ganz schnell auch so, dass wir einfach Gott irgendwo ins Hinterzimmer stellen und dass er sich dort möglichst ruhig verhalten soll und dass er schon gar nicht in unser Leben reinquatschen soll. So gehen wir mit Gott um. Und ich glaube, keiner von uns will in der Beziehung oder würde es gestatten, in der Beziehung so mit sich umgehen zu lassen. Keiner von uns würde sich so ausnutzen lassen und einfach nur den Notnagel spielen. Aber genau so gehen wir ganz oft mit Gott um. Manchmal brauchen wir ihn, manchmal dulden wir ihn vielleicht und manchmal missachten wir ihn einfach. Ich glaube, dass das unser Leben an vielen Stellen ganz gut beschreibt. Ja? Manchmal brauchen wir ihn, manchmal dulden wir ihn vielleicht so und manchmal missachten wir ihn einfach, lassen ihn links liegen. Wir vergessen dabei aber, dass Gott der ist, für den wir geschaffen sind. Dass wir für ein Leben mit Gott geschaffen sind und nicht für die Unabhängigkeit von Gott. Ja? Und das Ganze findet völlig unabhängig von unseren Umständen auch statt. Wir glauben manchmal, es wäre schlecht oder es wäre bedrückend, wenn wir unter der Herrschaft Gottes leben. Aber das ist genau das, woraufhin wir angelegt sind. Wir sind geschaffen, damit wir unter Gottes guter Herrschaft leben und damit unser Leben so gelingt. Und wer uns das Gegenteil vor Augen führen will, ist der Teufel, der uns immer wieder sagen will, ja, es ist besser, unabhängig von Gott zu leben. Darin liegt das wahre Glück. Darin wirst du wirklich zufrieden werden. Und viele Menschen glauben das. Ja. Viele Menschen draußen, die Gott nicht kennen, glauben genau das. Und leider glauben wir Christen das auch viel zu oft, obwohl wir es besser wissen müssten. Aber ich glaube, gerade aus der Geschichte Israels und aus den Fehlern Israels kann man sehr viel lernen, was das angeht. Und man kann sehr viel vor allem in der Hinsicht lernen, dass man nicht immer wieder auf diese gleiche Masche reinfällt. Wenn man weiter durch den Text geht, sieht man da die Richterzeit beschrieben. Und durch die Richterzeit können wir viel lernen, glaube ich. Da ist 12-mal das gleiche Muster. Ich habe das hier auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Ne? Und 12-mal findet Folgendes statt. Israel tut Böses in Gottes Augen. Dann gibt Gott Israel in die Hände ihrer Feinde. Dann schreit Israel zum Himmel und dann schenkt Gott einen Retter. Und das Ganze findet dann 12-mal statt. Israel geht es gut, Israel wurde gerettet und Israel macht genau das gleiche wieder. Sie tun wieder, was böse ist in den Augen des Herrn. Und sie schreien wieder und Gott schenkt sie wieder in die Hand ihrer Feinde. Und sie schreien wieder zum Himmel und er rettet sie wieder und er rettet sie 12 ganze Mal und er vergibt ihnen und er hilft ihnen immer wieder, immer wieder. Also es ist Wahnsinn, was Gott für eine Geduld aufweist mit diesem Volk Israel, aber auch, was er für eine Geduld aufweist mit uns Menschen. Ich habe Dinge in meinem Leben, die ich mindestens schon 12-mal getan habe und die exakt wieder so gleich passiert sind. Ja, der gleiche Ablauf. immer der gleiche. Und Gott schenkt Gnade und Gott schenkt Erbarmen. Und auch nach der Richterzeit schenkt Gott Propheten, die seinem Volk seine Worte weitergeben sollen und die sie zur Umkehr aufrufen sollen. Und Gott hat viele, viele Jahre Geduld und Gott schenkt ganz viele Propheten, aber das Volk Israel hört nicht. Sie bleiben stur. Allerdings bleibt ihr Verhalten nicht ohne Konsequenz, so wie Sünde niemals ohne Konsequenzen bleiben kann. Ja, das betrifft uns auch heute. Sünde hat immer Konsequenzen und zieht immer Konsequenzen nach sich. Wir sehen es sogar oft hier in unserem Leben schon, dass Sünde mit unserem Leben was macht, dass Sünde unsere Beziehungen zum Beispiel kaputt macht, dass unsere Sünde, unser Versagen anderen Menschen schadet und selbst schadet, ja, und sie hat immer Konsequenzen, es sind immer Konsequenzen damit verbunden. Aber wir sehen nur einen kleinen Teil davon und wir werden sehen, welche Konsequenzen Sünde hat, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und wir uns verantworten müssen für unser Leben. Und dann bleibt die große Frage, wer die Strafe für meine Sünde trägt. Die Konsequenz meiner Sünde ist Strafe. Und wer trägt diese Strafe? Entweder ich habe das angenommen, was Jesus getan hat für mich am Kreuz, ja, und er hat bezahlt und er hat Strafe getragen und mir ist vergeben und er tritt für mich ein und ich habe mein Leben auf ihn ausgerichtet und mit ihm gelebt, oder ich habe ihn abgelehnt in meinem Leben und ich muss die Strafe für meine Sünde selbst tragen, muss die Konsequenz selbst tragen. Und ich will einladen dazu, auch heute Morgen, wer diese Frage für sich noch nicht geklärt hat, wer trägt deine Strafe, wenn du vor Gott stehst? Dass ihr euch Gedanken darüber macht, ob ihr diesen Jesus und das, was er getan hat am Kreuz, für jeden Einzelnen von uns nicht annehmen wollt. Für die Israeliten war die spürbare Konsequenz, dass sie ihr Land wieder verloren haben und dass sie wieder in die Gefangenschaft mussten. Und wir haben das ja auch schon mal gehört, so kurz vor der Zeit Nehemias oder einige Zeit vor der Zeit Nehemias, war es so, dass Israel, die 10 Stämme Israels, in die assyrische Gefangenschaft mussten und der Rest, Juda, musste in die babylonische Gefangenschaft. Und sie sind zu Recht in dieser Gefangenschaft und Gott vollzieht Konsequenzen und trotzdem besteht seine Gnade und seine Treue weiterhin. Und Vers 31 in unserem Text sagt uns, warum. Doch in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen, denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Gott ist der, der schon längst das Recht gehabt hätte zu sagen, ich habe das nicht verdient. Ich habe das nicht verdient, wie ihr mit mir umgeht, wie ihr mir den Rücken zukehrt, ja, wie ihr mich verachtet. Ich habe das nicht verdient. Und eigentlich wäre es längst überfällig, dass ich euch als Volk ausrotte. Und nicht nur das Volk, sondern die gesamte Menschheit eigentlich. Ja, und eigentlich wäre das Mindeste, was ich tun müsste, euch zu verlassen, euch einfach eurem Schicksal zu überlassen, euch alleine zu überlassen. Aber er tut es nicht. Seine Gnade und seine Treue bestehen weiter. Und er hält fest, er hält dieses Volk fest und bleibt bei ihnen. Und er geht sogar noch weiter. Er befreit die Juden wieder aus der babylonischen Gefangenschaft. Und sie können zurückkehren in ihr Land. Und sie können die Stadtmauer aufbauen, wie wir das bei Nehemia ja gelesen haben. Ja. Auch wenn sie trotzdem immer noch mit den Konsequenzen ihrer Vorfahren leben müssen. Sie leben immer noch in ihrem Land. Und dieses Land ist immer noch nicht beherrscht von ihnen, sondern sie sind Knechte in ihrem eigenen Land. Und trotzdem kommen sie zu einer äußerst wertvollen Einsicht und kommen zur Umkehr. Vers 33. Kommen Sie zu diesem Bekenntnis, doch du bist gerecht bei allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir haben gottlos gehandelt. Oder man könnte auch sagen, wir haben uns schuldig gemacht. Sie erkennen, dass es absolut gerechtfertigt ist, dass sie diese Konsequenzen tragen müssen. Und sie erkennen, dass sie das mehr als verdient haben, jetzt hier in Gefangenschaft zu sein. Aber sie erkennen auf der anderen Seite auch, dass Gott ihnen treu geblieben ist, und kommen zu dieser Einsicht, wir haben gottlos gehandelt, wir haben uns schuldig gemacht, wir haben versagt, nicht du hast versagt, wir haben versagt. Und das ganze 9. Kapitel ist dementsprechend letztendlich ein Aufruf zur Umkehr. Ja? Ein Aufruf, wo wir sehen dürfen in der Geschichte Israels, dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ein Aufruf dazu, dass wir sehen, dass es das Dümmste ist, wenn wir uns von Gott immer wieder abwenden. Und dann eines Tages feststellen, ja, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Und es bringt nichts, hier weiterzugehen. Wir haben dieses Beispiel von Israel und ich will nochmal diese vier Punkte vom Anfang kurz in Zusammenhang damit bringen. Ja? Wir haben gehört von diesen Menschen, haben gehört von dem Volk Israel, haben gehört von dem, was Gott sich vorgestellt hat. Ja, wir haben es heute Morgen gehört, wir können es regelmäßig lesen, wir haben das Wort Gottes und wir kennen seine Gedanken, wir können seine Gedanken kennen. Wir haben da Zugriff drauf, ja? Und wir können Gottes Wort hören und dürfen lernen aus den Fehlern der Vergangenheit und lernen aus dem, was Gott gesagt hat, einfach auch zu leben. Allerdings bringt es nichts, wenn wir beim Hören stehen bleiben, sondern wir müssen erkennen. Bedeutet nichts anderes, als unser Leben abzugleichen mit dem, was Gottes Gedanken sind, was Gottes Wort sagt. Und dann zu sagen, okay, und ich erkenne, dein Weg ist gut und deine Gedanken sind gut und dein Weg ist richtig und mein Weg und meine Gedanken, die passen da überhaupt nicht zu. Und ich muss erkennen. Und ich will euch ermutigen, vielleicht sogar mal nach diesem Schema vorzugehen, wie das hier in dem Text beschrieben ist. Ja? Gerade nach diesem Prinzip, du Herr und ich aber. Und das mal gegenüberzustellen. Vielleicht ist das was ihr in der kommenden Woche mal machen könnt. Und ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wie sowas aussehen könnte vielleicht. Da könnte dann draufstehen, sowas wie du Herr hast mir das Leben mit allen Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten geschenkt. Du, Herr, hast mich in einem sicheren Umfeld aufwachsen lassen. Du, Herr, hast mir einen Job und Besitz zur Verfügung gestellt. Du, Herr, hast mich versorgt und mich bisher am Leben erhalten. Du, Herr, hast mir wertvolle Menschen zur Seite gestellt, zum Beispiel in der Ehe, in der Familie oder auch Freunde. Du, Herr, hast auf dich aufmerksam gemacht und mein Interesse an dir geweckt. Du, Herr, hast mir dein Wort in meiner Sprache gegeben. Du, Herr, hast deinen Sohn für meine Sünden am Kreuz sterben lassen. Du, Herr, hast deinen Zorn von mir abgewendet. Du, Herr, hast mich vor der ewigen Hölle bewahrt. Du, Herr, hast mich aus der Sklaverei der Sünde befreit. Du, Herr, hast meinen Glauben bis hierhin aufrechterhalten. Du, Herr, hast mir täglich deine Gnade geschenkt. Und es könnten noch unendlich viel mehr Sachen draufstehen, ja? Du, Herr, hast dafür gesorgt, dass ich das Evangelium hören durfte und dass ich das Evangelium annehmen durfte und verstehen durfte. Ja, und es könnten unendlich viele Sachen da draufstehen. Wir müssen uns die Frage stellen, wenn man sich diese Liste so anguckt, haben wir auch nur eine Sache von all dem verdient? Die Antwort ist nein. Ja, ganz einfach. Wir haben nichts davon verdient, sondern wir müssen unterm Strich sagen, ich habe das nicht verdient. Was da steht, all diese Dinge, selbst bei den Dingen, wo ich vielleicht denke, ich kann da irgendwie Einfluss drauf nehmen, sowas wie mein Job oder so. Ich habe mir nicht verdient, welche Begabungen, welche Fähigkeiten oder sowas ich habe, sondern die sind mir geschenkt, die sind mir gegeben. Und ich kann sie einsetzen. Aber verdient habe ich das nicht. Und demgegenüber könnte dann stehen, ich aber habe meine Gaben verwendet, um Anerkennung zu bekommen. Ich aber habe meinen Mund benutzt, um über andere zu lästern. Ich aber habe hochmütig auf andere herabgeschaut und bin stolz geworden. Ich aber habe meinen Besitz überwiegend für mich eingesetzt und immer mehr begehrt. Ich aber habe über zu wenig Aufmerksamkeit geklagt und neidisch auf andere geschaut. Ich aber habe andere Menschen für meine Zwecke ausgenutzt, betrogen und verachtet. Ich aber habe egoistisch ohne Rücksicht auf andere gelebt. Ich aber habe meine Verantwortung gegenüber Menschen nicht wahrgenommen. Ich aber habe dein Geschenk der Sexualität durch Pornografie oder in Gedanken oder in Ehebruch oder sonst wie pervertiert. Ich aber habe dein Wort oder dein Reden nicht ernst genommen, als du zu mir gesprochen hast und gemacht, was ich wollte. Ich aber habe deine Gnade schamlos ausgenutzt und sie damit für billig erklärt. Ich aber habe mein Ding gemacht und unabhängig von dir gelebt. Und auch da könnte unendlich viel mehr draufstehen. Und auch das ist eine völlig individuelle Sache, ja, was da draufstehen müsste. Und es ist wie ein großes Sündenbekenntnis eigentlich. Es ist genau das. Ich gleiche das, was Gott mir gegeben hat und das, was Gott eigentlich von mir will, was seine Gedanken sind, mit meinem Leben ab. Und komme unterm Strich zu der Erkenntnis, dass ich nichts anderes als Strafe eigentlich verdient hätte. Dass ich nichts anderes als Konsequenz, und Konsequenz wäre in dem Fall, den Zorn Gottes verdient hätte. Und gleichzeitig gilt trotzdem auch für uns, genau wie für die Israeliten damals, diese Aussage aus Vers 17. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Und Gott ist derselbe, damals wie auch heute. Gott ist gnädig, viel gnädiger, als wir uns das vorstellen können. Und Gott ist barmherzig und der größte Beweis seiner Gnade hat am Kreuz stattgefunden. Niemals war es so eindrücklich, wie gnädig Gott eigentlich mit uns umgeht, wie in dem Moment, als er seinen Sohn Jesus Christus für uns ans Kreuz hat schlagen lassen. Und wir dürfen das annehmen und wir dürfen unsere Sünde vor ihn bringen, wir dürfen Vergebung erlangen und wir dürfen diesen dritten Schritt gehen und wir dürfen bekennen. Und eine Zusage, die Bibel uns macht durch Jesus Christus, ist in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er für uns bezahlt hat und weil er Gnade über unser Leben walten lassen will und uns Gnade schenken will. Und vielleicht gibt es Dinge, die in euren Köpfen sind, wo ihr wisst, dass es Zeit wäre, die zu bekennen, vor Gott zu bringen. Ja, gerade in diesem Abgleich vielleicht irgendwas, was heute Morgen bewusst geworden ist, vielleicht auch was ihr schon lange mit euch rumtragt, vielleicht auch was, wo ihr denkt, Gott kann mir das nicht vergeben, das ist viel zu schlimm. Gott kann jede Sünde vergeben und Gott hat genau deswegen seinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen, damit Vergebung möglich wird von jeder Sünde. Und deswegen will ich einladen, heute Morgen zu bekennen und die Sünde, die uns bewusst geworden ist, die falschen Dinge, unter das Kreuz zu legen, ans Kreuz zu bringen und zu sagen, ja, du hast bezahlt dafür und es ist in Ordnung. Und wo uns das hinführt, letztendlich ist, dass wir sagen müssen, weil Gott so unendlich treu und so unendlich gnädig mit uns umgeht, ist ein Grund zur Anbetung. Ja, das ist der Grund, warum wir anbeten, anzuerkennen, dass ich nichts verdient habe und durch Jesus Christus trotzdem Gnade und mit ihm alles geschenkt bekommen habe. Das ist Grund zur Anbetung. Und Anbetung ist nicht nur was wir hier tun in Liedern, sondern Anbetung ist auch was wir 7 Tage die Woche tun. Nämlich indem wir uns nach Gott ausrichten, indem wir nach seinem Wort fragen, indem wir danach leben, indem wir das tun, ja, indem wir danach handeln. Und indem ich nicht unabhängig von Gott lebe, sondern mit ihm lebe, jeden Moment meines Lebens, die ganzen 7 Tage und nicht nur zu speziellen Zeiten. Dadurch wird Gott angebetet und Gott geehrt. Und das ist die Herausforderung, die wir mitnehmen dürfen in die kommende Woche, dass wir anbeten dürfen, weil wir Vergebung erlangt haben und anbeten dürfen mit unserem ganzen Leben, auch 7 Tage die Woche, auch in der kommenden Woche. Ich will euch einladen, diese 4 Schritte nochmal durchzugehen kurz und wir wollen einen kurzen Moment der Stille haben, bevor wir dann auch einfach nochmal zusammen anbeten wollen und 2 Lieder singen wollen. Und ihr dürft einfach nochmal drüber nachdenken, wo vielleicht Dinge in eurem Leben sind, die vor Gott gebracht werden müssen. Und dann gehen wir in Lobpreis über.